Deutschlandfunk. Der Tag.
Unglaublich aber war, der Fußballverein Chemnitzer FC hat vor einem Ligaspiel eine Trauerzeremonie für einen seiner Fans abgehalten, der allerdings auch ein bekannter Hooligan und Neonazi war. Ausgerechnet Chemnitz, darüber reden wir gleich. Wir reden außerdem über die GroKo, wie sehr wackelt sie wirklich, und ein Exklusivinterview im Deutschlandfunk. Die einen sprechen von Venezuelas selbsternanntem Interimspräsidenten, die anderen vom Oppositionsführer Juan Guaido. Hier gleich mit seiner Sicht auf die Dinge. Der Tag im Deutschlandfunk an diesem 11. März 2019. Ich bin Philipp May. Hi. Thomas Haller galt als einer der führenden Köpfe der Chemnitzer Neonazi- und Hooligan-Szene. Vor kurzem verstarb er an Krebs. So, was macht der lokale Fußballverein, Regionalliga-Tabellenführer Chemnitzer FC? Das lassen wir uns am besten kurz von unserem sächsischen Landeskorrespondenten Bastian Brandau erzählen. Hier ein Auszug aus seinem Beitrag aus unserer Sendung Sport am Sonntag.
Ruhe in Frieden, Tommy, steht auf einem Transparent. Die Fans rollen ein weißes Kreuz auf schwarzem Hintergrund aus. Salbungsvoll verliest der Stadionsprecher einen Gedenktext für den Verstorbenen, dessen Gesicht auf der Videoleinwand erscheint. Vermummte Anhänger des Chemnitzer FC brennen vor den schwarzen Transparenten weiß-rote Pyrotechnik ab. All das bejubelt von der Südkurve und toleriert von den etwa 4000 Zuschauern des Spiels gegen die VSG Altglienicke. Sie jubeln einem Neonazi zu, der in den 1990ern die Gruppierung Hooligans, Nazis, Rassisten, kurz Hunara, gegründet hatte und jahrelang mit seiner Security-Firma auch für die Sicherheit im Stadion zuständig war.
So, und jetzt ist Bastian Brandau bei mir in der Leitung. Hallo Bastian.
Hallo, grüß dich Philipp.
Also dieser Thomas Haller, das kann man sagen, das ist definitiv ein Nazi.
Das kann man sagen. Er hat sich später dazu bekannt, eben diese Gruppierung mit dem Namen Hooligans, Nazis, Rassisten gegründet zu haben. Der Name lässt eigentlich wenig zu wünschen übrig. Und sie war dafür bekannt, dass sie die Hooligan-Szene mit aufgebaut haben in den 90er Jahren. Da ging es gewalttätig zu und Mitglieder der Gruppierung, ging da nicht nur um Gewalt am Rand von Fußballspielen, sondern Gewalt gegen politische Gegner. Zum Beispiel waren Mitglieder der Gruppierung auch an einem Mord an einem Punk 1999 beteiligt. Und Hunara tauchte zum Beispiel auch auf in einem Bericht eines Untersuchungsausschusses um den NSU. Also da gibt es keine Zweifel, das war ein Neonazi, und der war eben im Security-Unternehmen, hatte ein Security-Unternehmen und war mit seinem Security-Unternehmen eben, das ist das Bemerkenswerte auch in diesem Fall, bis 2006 mit seinem Dienst für die Sicherheit im Stadion vertraut. Hunara haben sich später aufgelöst. Es gab Nachfolgerorganisationen, wenn man so will, die nächste Generation von Hooligans hat übernommen. Aber sie waren alle wieder da im vergangenen August, als es eben auf die Straße ging. Und dieser erste Aufruf nach diesem Tötungsdelikt auf dem Chemnitzer Stadtfest, wir erinnern uns, der kam von der aktuellen Generation der Chemnitzer Hooligans, die nennt sich heute Chaotic Chemnitz.
Mhm. Und wenn so ein Typ jetzt ganz offiziell und so pathosgeladen von den Fans betraut wird, kann man auch sagen, die Fanszene rund um den Chemnitzer FC, die ist rechts.
Ja, das kann man natürlich nicht über einen Kamm scheren, aber es gibt eine doch sehr starke und vor allem in diesem Fall offensichtlich durchsetzungsstarke rechte Szene, die sich hier eben durchgesetzt hat, dieses Gedenken in dieser offiziellen Form durchzuführen. Die haben nicht nur irgendwie mal ein Schild hochgehalten oder einen Transparent mit irgendwie seinem Namen oder einem versteckten Code. Nein, die hatten Zeit vor dem Anpfiff. Es gab diese Zeremonie, die wir eben gehört haben, sogar sowas wie Pyrotechnik, was ja eigentlich verboten ist. Und auch bemerkenswert, die anderen Fanclubs haben ihre Fahnen teilweise abgehängt. Aber wenn man nochmal zurückkommt auf das, was am Samstag passiert ist, es gab eben diese Gedenkstunde mit eben einem Bild des Verstorbenen auf der Videoleinwand, der Text verlesen vom Stadionsprecher, und 4000 Zuschauer gucken zu. Im Nachhinein geben sich einige schockiert, aber es gab während dieser Zeremonie keinen Protest, keinen hörbaren, sichtbaren Protest aus anderen Kurven etwa, obwohl eben natürlich vielen bewusst gewesen sein dürfte, wer dieser verstorbene Thomas Haller war.
So, und du hast es gesagt, das Offizielle, das ist eben das Problem. Erstmal, rechte Fans ist ja kein exklusives Chemnitzer Problem, kein exklusives ostdeutsches Problem, gibt es ja auch im Westen bei Borussia Dortmund zum Beispiel. Aber da stellt sich der Verein eben ganz klar entschieden dagegen. Hier ist es ganz offensichtlich nicht geschehen. Wie kann das sein?
Das ist eben schwer zu erklären tatsächlich gewesen bisher, und an der Aufklärung wird auch gearbeitet. Genau, das ist bemerkenswert. Der Geschäftsführer, der Insolvenzverwalter, also der Chemnitzer FC, die haben sich gegen Rechtsextremismus immer wieder ausgesprochen, distanziert. Aber genau, dann passieren solche Vorfälle und da muss man eben fragen, ja, was genau ist da vorgefallen? Warum lassen Sie das zu? Sie haben das in einer ersten Reaktion auch noch verteidigt, haben gesagt, dass wir das zugelassen haben, bedeutet nicht, dass wir da inhaltlich irgendwie d'accord gehen. Obwohl natürlich ein ganz klares Statement davon ausgeht, wenn man diesen Mann so huldigt, dann muss man den Eindruck gewinnen, dass das irgendwie im Umfeld des Chemnitzer FC schon irgendwie okay gefunden wird. Und dazu passt ja auch zum Beispiel Äußerungen von der Fanbeauftragten, die diesen Menschen auch nochmal gelobt hat und als fair und straight bezeichnet hat. Dazu passt dann eben auch, dass ein Spieler, Daniel Frahn, nach einem Tor ein T-Shirt mit der Aufschrift Support your local hools in die Kameras und in die Kurve hält. Also ganz klar auch Unterstützung genau eben dieser Szene. Er sagt später, er habe das nicht gewusst, ist mit einer Strafe belegt worden. Aber das alles gibt zusammen eben dieses erschreckende Bild, dass man offensichtlich beim Chemnitzer FC nicht hart genug noch gegen Rechtsextremismus tatsächlich vorgeht, sich da nicht genügend abgrenzt. Es gibt jetzt heute neue Entwicklungen. Der Chemnitzer FC hat Strafanzeige erstellt gegen Unbekannt. Es geht um den Verdacht des schweren Landfriedensbruchs, weil eben offensichtlich es so gewesen ist, dass dort ein starker Druck aufgebaut wurde von Seiten der Fanszene nach dem Motto, wenn ihr uns da nicht gedenken lasst, wie wir das wollen, dann gibt es Probleme, also eine Gewaltandrohung, die da möglicherweise im Spiel ist. Und da hat der Chemnitzer FC jetzt Strafanzeige gestellt, um zu klären, wie das passieren konnte. Das ist eben so abgelaufen ist, wie es ist. Also es scheint da auch innerhalb des Vereins eben einen unterschiedlichen Umgang mit dieser Szene zu geben.
Jetzt ist es ausgerechnet wieder die Stadt Chemnitz. Warum Sachsen, warum Chemnitz? Diese Frage, die haben wir ja im letzten halben Jahr häufig gestellt und viele Sachsen rollen da schon die Augen. Aber dennoch, wenn man sowas hört, muss man sich da nicht tatsächlich die Frage stellen, fehlt da ein Kompass?
Der Eindruck muss entstehen und ist da wieder entstanden am Samstag, ganz klar. Das haben auch Politiker in der Stadt gesagt. Zum Beispiel habe ich gestern gesprochen mit einem Stadtrat, Lars Fassmann, ist auch ein bekannter Geschäftsmann in der Stadt. Und er hat gesagt, naja, das Problem ist, dort kennen es die Leute eben nicht anders in diesem Verein. Die Hooligans, die gehörten immer wieder dazu und so wurde ihm ja auch gewürdigt, er habe viel geleistet sinngemäß oder der Verein sei sein Leben gewesen. Aber dass er eben ein Neonazi war, das fällt dann da auch gerne mal hinten runter und das ist natürlich schwer nachzuvollziehen, das ist unglaublich und dass das so tief verwurzelt ist, das hat sich eben am Samstag nochmal gezeigt, hat möglicherweise auch was mit einem Punkt zu tun, der immer wieder genannt wird, mangelnde politische Bildung, die Frage, ja, wie funktioniert das Zusammenleben eigentlich, aber es ging ja eben auch darum, was lernt man jetzt aus diesen Vorfällen, wo eben die Neonazi-Szene, die gut vernetzte, ja entscheidend dazu beigetragen hat, im August sich da so schnell zu organisieren, diese Demonstrationen anzuheizen. Was tut die Stadt dagegen? Was tut die Bevölkerung? Was tut die Stadtverwaltung? Ist es da einiges geschehen? Aber gestern war eben doch bei vielen so ein bisschen das Fazit, ja, es hat gezeigt, eigentlich hat sich hier in Chemnitz nichts verändert.
Und was müsste die Stadt jetzt tun? Was müsste der Verein jetzt tun? Was lernt man tatsächlich daraus? Was kann man daraus lernen?
Das ist die Frage, die immer wieder gestellt wird. Wir drehen uns da ein bisschen im Kreis. Ne? Man hätte gedacht, man hätte jetzt da was draus gelernt. Und im Prinzip, klar, was jetzt geraten wäre, klare Statements. Vielleicht müsste man eben auch mal wirklich tief eingreifen in diese Neonazi-Szene, in die Hooligan-Szene. Gucken, wie weit sind die denn da verbunden, auch mit den Security-Unternehmen, profitieren möglicherweise auch finanziell. Wer sitzt da in den Fankurven? Wie stark werden Stadionverbote tatsächlich durchgesetzt? Es gibt ja Verbote zum Beispiel gegen Gruppierungen, aber deren Protagonisten sind zum Beispiel in Chemnitz offensichtlich immer wieder im Stadion. So etwas müsste da vielleicht erstmal geschehen und dann muss sich natürlich grundsätzlich etwas in der Haltung beim Verein ändern und auch in der Stadt, letztendlich in der Stadtgesellschaft. Wie doll grenzt sich die Stadtgesellschaft ab und ja, wie soll das Zusammenleben hier in Zukunft vonstatten gehen?
Vielen Dank, Bastian.
Alles klar.
Das Wort steht so gar nicht im Koalitionsvertrag und ist trotzdem derzeit in aller Munde bei Union und SPD Revisionsklausel. Also der Wille, im Herbst zur Halbzeit der Legislaturperiode Bilanz zu ziehen, um dann eventuell zu sagen, jetzt ist Schluss. Und so werden, je näher man auf diesen Termin zurückt, die Stimmen derer lauter, die sagen, wir wollen den Bruch. Die SPD macht klar, einen vorzeitigen Kanzlerinwechsel von Merkel auf AKK, den würde man nicht akzeptieren. Die konservative Werteunion fordert aber genau das und sagt, die Große Koalition wird ja eh nicht halten. Also Wechsel von Merkel auf AKK so schnell wie möglich. Wir halten fest, große Unruhe mal wieder in Berlin. Katharina Hamberger im Hauptstadtstudio ist deswegen jetzt in der Leitung. Hallo Katharina.
Hallo Philipp.
Wie groß sind Sie, die Fliehkräfte?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich die Fliehkräfte sogar wieder ein bisschen beruhigt haben, dass die im vergangenen Jahr schon mal größer waren, als man sich da eben um Zurückweisung an der Grenze gestritten hat und eher so diese Selbstbeschäftigungstherapien gemacht hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, man streitet sich eher wieder ein bisschen mehr in der Sache und versucht in den Worten diese Koalition auch zusammenzuhalten. Also man hört das eher von zumindest denen, die da an der Koalition beteiligt sind, dass man das Ganze doch eher zusammenhalten möchte. Also sowohl von der CSU, von der CDU, aber auch von der SPD. Bei der CDU, klar, die Werteunion. Aber ich glaube, das ist auch nochmal ein Spezialfall.
Ja, also es sind eher die Hinterblänkler sozusagen und nicht aus der ersten Reihe, in Anführungsstrichen, Hinterblänkler.
Ja, beziehungsweise die sind eine kleine Gruppe von Leuten, die sich zusammengeschlossen haben. Und ehrlich gesagt, ich höre von denen einfach immer nur, Merkel muss weg. Mich würde mal interessieren, was die eigentlich machen, wenn die tatsächlich weg ist. Ist aber, ja, ein bisschen despektierlich jetzt gesagt, ist eine Gruppe von Leuten, die sagen, das Konservative wird zu wenig betont in der Union, ist aber tatsächlich jetzt nicht eine sehr einflussreiche Gruppe.
Ja, man hat auch, du hast es schon angedeutet, ja eigentlich das Gefühl, nach den letzten Sommer-Chaos-Tagen haben sie einigermaßen Tritt gefunden und tatsächlich auch so ein bisschen angefangen zu regieren eigentlich.
Ja, zumindest, also das Gefühl habe ich zumindest. Also jeder versucht jetzt in seinen Bereichen so Punkte zu setzen. Jetzt hätte man so ein unabgesprochenes Agreement. Jeder darf jetzt mal so ein bisschen was voranbringen in den Bereichen, die er bespielt. Und natürlich gibt es da Streitereien und natürlich versucht jeder, das Maximale herauszuholen. Also wir haben einerseits die zum Beispiel die SPD mit der Grundrente, wo Hubertus Heil sagt, ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und so kommt das auch. Und die Union da voll dagegen ist, während Horst Seehofer ja aber auch zum Beispiel bei seinen Gesetzentwürfen erstmal mit den Maximalforderungen reingeht und die dann erst auf Drängen des Koalitionspartners abspecken muss. Also jeder versucht, seine Punkte zu setzen. Man versucht, sich eben in der Sache zu streiten und nicht mehr eben mit Selbstbeschäftigung sich zu profilieren.
Aber sind das nicht gerade dann für den Herbst die Bruchstellen, beziehungsweise man könnte ja auch schon fast sagen, die Soll-Bruchstellen, wo man dann am Ende seiner Klientel sagt, okay, Leute, wir haben es wirklich versucht, Grundrente zum Beispiel ohne Bedürftigkeitsprüfung oder Masterplan Migration, aber Zurückweisung in der Grenze sind mit der SPD nicht möglich. Also uns bleibt nichts anderes übrig. Raus mit Applaus.
Naja, ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, wo die Sollbruchstelle sein kann, die so massiv ist, dass man tatsächlich raus kann aus dieser Regierung. Also die Grundrente, ja, wichtiges Vorhaben für die SPD, aber auch Teile der CDU, die sagen, das muss irgendwie kommen, wir müssen da einen Kompromiss finden. Also vor allem ja auch die Vorsitzenden der Ostbundesländer, Thüringen und Brandenburg, die mit ganz vorne mit voran sagen, wir brauchen dieses Projekt und das ist wichtig, diese Grundrente einzuführen. Steht ja auch im Koalitionsvertrag. Und jetzt geht es eben um Details, über die man sich streiten muss. Und da muss es schon, also es muss schon massiven Grund geben, Sachgrund aus dieser Koalition rauszugehen. Es darf kein strategischer Grund sein, vor allem für die SPD nicht. Ja, da können wir unsere Pläne nicht durchsetzen. Das ist halt nun mal nicht Koalition, dass man seine Pläne durchsetzt ohne Abstriche. Und man hat eher das Gefühl, dass vielleicht auch in der Bevölkerung die Leute sagen, jetzt arbeitet doch erstmal, bringt Kompromisse voran. Und am Ende der Legislatur kann man dann entscheiden. Weil du gesagt hast, dass die Revisionsklausel kommt nicht im Koalitionsvertrag vor, aber es steht schon eine Evaluierung drin. Ne? Mhm. Also man macht eine Bestandsaufnahme des Koalitionsvertrags.
Das Wort kommt nicht drauf vor.
Genau, was umgesetzt worden ist und schaut, was man nur an neuen Vorhaben doch vereinbaren will. Also so versucht man das jetzt im Moment auch auszulegen und eben nicht als Sollbruchstelle.
Dennoch, wenn wir schon mal auf die CDU schauen, es wird ja immer deutlicher, dass da jetzt AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, die Führung von Angela Merkel übernimmt. Schon allein, dass sie es jetzt war, die auf Macron geantwortet hat und nicht die Kanzlerin, das wäre ja vor einem halben Jahr noch undenkbar gewesen, beziehungsweise die Kanzlerin hat einfach gar nicht geantwortet, wie wir wissen. Ist da nicht schon der Wille vorhanden innerhalb der Union, jetzt noch bevor es dann zu Neuwahlen kommt, tatsächlich den Staffelstab zu übergeben von Merkel auf Annegret Kramp-Karrenbauer, als Kanzlerin?
Ich glaube, das wäre natürlich für die Union sozusagen der Glücksfall. Ich meine, man stelle sich vor, ein Wechsel in diesem Amt, ohne dass es Neuwahlen gibt. Und dann hat man eine neue CDU-Vorsitzende, die mit einem Amtsbonus dann in die Neuwahlen gehen kann. Besser kann es ja eigentlich, oder könnte es für die CDU ja eigentlich gar nicht laufen. Von daher wäre, um das jetzt mal ein bisschen mit harten Worten zu sagen, die SPD mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie sagen würde, klar, Gehen wir mit, machen wir.
Annegret, du Merkel bist die auch immer gewählt, genau. Jetzt halt AKK. Nee, das machen sie nicht.
Genau, also sie machen nicht alles mit. Ich weiß nicht, inwieweit die SPD das einhalten kann. Es gibt ja verschiedene Szenarien. Es gäbe diese verfassungsmäßigen Szenarien, dass es ein Misstrauensvotum gäbe. Das sehe ich aber ehrlich gesagt nicht. Also wer würde Merkel das Misstrauen aussprechen? Die Vertrauensfrage, auch da ist die Frage, würde sie die wirklich verlieren? Und dann könnte sie natürlich auch, das sieht die Verfassung zwar nicht vor, das Grundgesetz nicht vor, sie könnte aber trotzdem einfach zurücktreten. Und dann könnte man gucken, gibt es dann eine neue Kanzlerin, gibt es dann vielleicht sogar eine neue Koalition. Die FDP macht ja zurzeit schon wieder Avancen, dass man sich doch eine Koalition wieder vorstellen könnte, ohne Merkel. Also das wäre auch nochmal interessant.
Tja, die Frage ist nur, machen das die Grünen mit, die ja als kleine Partei im Bundestag sind, aber als große Partei in den Umfragen, die ja mit Sicherheit oder wahrscheinlich von Neuwahlen profitieren würde.
Genau, das wäre dann die große Frage. Wären die Grünen so weit, dass sie sagen, wir gehen in eine Koalition und riskieren dann vielleicht sogar unsere sehr, sehr guten Umfragewerte? Aber die Frage ist ja auch, bleiben diese Umfragewerte so gut oder sinken die vielleicht im Laufe des Jahres nochmal und dann wäre eine Chance da.
Kommen wir noch einmal auf Annegret Kramp-Karrenbauer und auf die SPD zu sprechen. Sie hat jetzt Macron geantwortet und jetzt sagt die SPD in ihrer Absage zum Beispiel, in ihrer klaren Absage an einen europäischen Mindestlohn, verstößt sie auch gegen den Koalitionsvertrag. Wäre das möglicherweise eine Sollbruchstelle oder wahrscheinlich eher auch nicht Europapolitik?
Ja, also ich finde, also die SPD hat einerseits recht, da steht was drinnen zum Thema Mindestlohn und auch Sozialpolitik, europäische Sozialpolitik steht im Koalitionsvertrag etwas drin, aber Annegret Kramp-Karrenbauer antwortet halt eben als CDU-Vorsitzende ohne Mandat, ohne sich in irgendeiner Form einer Richtlinienkompetenz einer Kanzlerin fügen zu müssen und eben auch im Moment nicht an den Koalitionsvertrag in Sachen Regierung sozusagen gebunden. Also sie kann als CDU-Chefin Wahlkampf machen mit CDU-Positionen, die sie in diesem Gastbeitrag auch ausführt. Und das tut sie. Und das ist eben im Moment auch ihr großes Glück, dass sie das tun kann, weil sie an nichts eben gebunden ist. Und daran dann die Koalition zerbrechen zu lassen, würde ich sagen, wäre auch nicht wirklich klug, weil ja die SPD wird ja auch Wahlkampf machen am Ende mit Positionen, bei denen die CDU nicht mitgehen wird. Das ist ja auch ganz normal. Man soll sie unterscheiden können.
Ja, ja. Und wenn die Koalition dann bricht, dann hat sie sich schon positioniert.
Genau, dann hat sie sich positioniert und man weiß, was man von ihr hat und daran wird sie dann wahrscheinlich auch gemessen werden.
Dann jetzt an die Expertin in Berlin, die Gretchenfrage. Hält die Koalition übers Jahr hinaus? Komm.
Ach Gott, schon wieder diese Einschätzungsfragen. Ja, das haben wir ja das ganze Jahr schon über gemacht und ich habe mich ehrlich gesagt zu oft schon vergriffen.
Wenn nicht im Podcast.
Ja, und ich würde jetzt erstmal sagen, Stand heute, sie hält bis 2021, hänge aber ein Aber dran, nämlich, dass wenn es die Chance gibt für die Union, da irgendwie was zu verändern, Kramp-Karrenbauer in eine Stellung zu bringen, die eventuell ihr eine Möglichkeit gibt, ohne Neuwahlen eine Kanzlerschaft zu übernehmen und Jamaika wiederzumachen, dann wird die Union diese Chance auch wahrnehmen. Aber im Moment sehe ich dieses Zeitfenster nicht.
Welche Rolle werden die Wahlen spielen? Zuerst die Wahl, die Europawahl im Mai und dann die Wahlen in den neuen Bundesländern?
Ich würde sagen, eine große. Also da wird am Ende ja dann auch zeigen, wie gut die Parteien tatsächlich aufgestellt sind, welche Rezepte sie haben, ob zum Beispiel auch bei der SPD dieser Erneuerungsprozess was bewirkt hat, ob sie die Kraft hat, eben solche Wahlkämpfe zu führen und auch bei der Union, klar, welche Strategie sie hat, sich gegen rechts abzugrenzen, ob das das, was sie jetzt verfolgt, der richtige Weg ist und ob auch die Parteichefin entsprechend zieht, um Wahlen zu gewinnen. Die neue Parteichefin, das werden ja für Annegret Kramp-Karrenbauer die ersten großen Hürden werden. Mhm. Und wenn das für die ein oder andere Partei schief geht, dann glaube ich, wird das schon auch durchaus Nervosität auslösen und sich ja damit auch sich wieder in die große Koalition auswirken.
Nervosität auslösen, ist auch schön. Ich habe das Gefühl, im Fußball würde man sagen, nee, ich sage es jetzt nicht, aber sie wirken sehr nervös, um es mal so zu formulieren.
Ja, sie sind aber, also ich glaube, das hat noch, so ist noch Luft nach oben da.
Wir beobachten das. Katharina, vielen Dank.
Gerne.
Wenn dieser Podcast eine Musik-CD wäre, die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht noch, dann kämen wir jetzt zum Bonusmaterial. Unser Reporter Burkhard Birke ist schon öfter für uns in Venezuela gewesen, um über die Situation dort zu berichten. Und aktuell ist er wieder da. Als einer der wenigen westlichen Journalisten hat er es geschafft, mit Arbeitsgenehmigung einzureisen. Und gestern ist ihm ein Coup gelungen, ein Exklusivinterview mit Juan Guaido, dem selbsternannten Interimspräsidenten. Das lief natürlich schon heute Morgen in unseren Informationen am Morgen, aber falls Sie es verpasst haben, hier jetzt noch einmal die Gelegenheit, es zu hören. Bitte, Burkhard.
Juan Guaido, el gobierno lo acusó de sabotaje de haber.
Die Regierung beschuldigt sie der Sabotage. Juan Guaido, gemeinsam mit den USA sollen sie den Stromausfall verursacht haben. Zu welchen Analysen kommen Sie und Ihre Experten? Was antworten Sie darauf? Deutschland sollte zunächst einmal wissen, dass es 2009 eine Stromkrise gab und deshalb 100 Milliarden Dollar investiert worden sind. 2013 wurde die Stromversorgung dem Militär unterstellt. Im Jahr 2017 hat das Parlament, dem ich vorstehe, versucht, die Verantwortlichen wegen Korruption zur Rechenschaft zu ziehen. Damals wurde das Klimaphänomen El Niño verantwortlich gemacht, dann das Unternehmen Iguana und jetzt wird von Cyberangriff gesprochen. Das ist doch ein Witz. Sabotage ist, die Investitionsgelder geraubt zu haben. Sabotage ist, die humanitäre Hilfe nicht ins Land zu lassen. Für mich will sich das Regime von Maduro, des Diktators, nur entschuldigen, weil das, was sich jetzt in Venezuela abspielt, in seiner Verantwortung liegt. Wir werden nicht darauf reagieren und die Dinge darstellen, wie sie sind. Bis jetzt gibt es keine offizielle Darstellung der Ereignisse. Da ist die Rede von einem Hackerangriff, von elektromagnetischer Spannung. Bis heute gibt es keine formale Analyse eines Technikers in Venezuela. Wie reagieren Sie, wie die Nationalversammlung, auf die Notlage? Wir werden den Alarmzustand ausrufen, die nötige Rückendeckung suchen und auf humanitäre Hilfe pochen. 17 Personen sind nach offiziellen, rund 60 nach inoffiziellen Angaben aufgrund des Stromausfalls gestorben. Schon zuvor waren bis zum letzten Freitag 79 Menschen aufgrund verschiedener Stromausfälle im Land gestorben. Die humanitäre Krise in Venezuela verschärft sich. Wir suchen die Unterstützung der Bürger, um eine mörderische Diktatur zu beenden. Wäre jetzt nicht der Moment, eine Art Waffenstillstand auszurufen, mit Nicolás Maduro zu verhandeln, um ausländische Experten ins Land zu lassen, die den Schaden beheben helfen? Wie soll das gehen, wenn die behaupten, es habe einen Hackerangriff gegeben? Wir haben mit Fachleuten in verschiedenen Ländern gesprochen, aber die Regierung besteht darauf, dass der Schuldige das Imperium USA ist. Diese Krise wurde nicht durch einen Tornado oder eine Naturkatastrophe, sondern von der Regierung ausgelöst. Sie müssten also erst einmal die Ursache definieren und zugeben, dass sie die Krise zu verantworten haben. Waren Sie überrascht, dass Sie vergangenen Montag ins Land einreisen durften? Ich bin mir des Risikos eines jeden Venezolaners bewusst, der sich traut, den Mund aufzumachen. Gewerkschafter werden inhaftiert, es gibt mehr als 1000 Gefangene, es gibt politische Morde. Ich war mir der Bedeutung bewusst, was meine Einreise bedeutet, aber es gibt internationale Unterstützung und die Unterstützung im Volk für eine gerechte Sache wie Demokratie und Freiheit. Und wie Sie sehen, mangelt es nicht nur an Nahrung und Medizin, sondern auch an Strom. Hat Sie die Ausweisung des deutschen Botschafters überrascht? Daniel Kriener hatte Sie am Flughafen abgeholt. Was Sie mit dem deutschen Botschafter getan haben, ist eine Drohung, und zwar eine verbale. Sie haben keine Befähigung, jemanden zur Persona non grata zu erklären. Der Botschafter ist zu Konsultationen nach Berlin gerufen worden. Angesichts der Situation ist das doch logisch. Es gibt politische Verfolgung, Journalisten werden eingesperrt, Kameras und Ausrüstungen werden beschlagnahmt, wie im Fall von Jorge Ramos. Wenn ein Regime droht, dann weiß man, welche Konsequenzen das hat. Mit welcher Strategie wollen Sie die Rückkehr Venezuelas zur Demokratie erreichen? Was ist Ihre Strategie in diesem Moment? Druck ohne Gewalt auszuüben, das war immer so. Kundgebungen, Forderungen nach Sozialem, nach Gerechtigkeit. Unser Ziel ist es, die Bürger zu mobilisieren, unabhängig von Parteien. Das Parlament, die Zivilgesellschaft, die Gremien, die Gewerkschaften, die Studenten, die Jugend, die Kirche. Ein friedlicher Übergang würde helfen, das Land schnell zu stabilisieren, es zu demokratisieren, um freie Wahlen abzuhalten. Juan Guaidó, Sie fordern immer wieder das Militär, nicht die Führung, sondern vor allem die mittleren und unteren Ränge auf, die Verfassung zu respektieren und ihnen auf dem Weg in die Demokratie zu folgen. Wie reagieren die? Denn bisher bleibt das Militär treu bei Nicolás Maduro.
Mira, no lo sé, porque hay 700 activos en Cúcuta. Ayer pudimos marchar libremente por toda Caracas, a pesar que hubo un conato de
Das weiß ich nicht, aber es gibt 600 Soldaten in Cúcuta, Kolumbien. Gestern konnten wir in Caracas frei demonstrieren, trotz vorheriger Versuche, die Demo zu unterbinden. Auch die Militärs haben die Nase voll, wie ganz Venezuela. Die mittlere Kommandoebene ist in meinem Alter. Das sind junge Kerle mit Familie, verzweifelt, weil sie nicht von ihrem Sold leben können. Es gibt eine Führung, die die Macht entführt hat, von Kubanern unterstützt wird und zum Beispiel die humanitäre Hilfe verhindert hat und keine gesunde Beziehung erlaubt. Ich bin sicher, 80, wenn nicht 85% wollen einen Wechsel im Gegensatz zum Oberkommando.
Quieren cambio, falta y por eso sea emplazamiento directo al alto mando militar.
Können Sie sich eine Situation vorstellen, in der Sie gemäß Artikel 187.11 der Verfassung um ausländische Militärhilfe ersuchen?
Mira, en Venezuela.
Es handelt sich um internationale Kooperation in Venezuela. Die einzige Militärintervention ist die kubanische. Was wir suchen, sind geringere soziale Kosten, Stabilität, Regierbarkeit, Wiederherstellung der Institutionen. Wie viele Menschen sind seit Freitag wegen dieses skrupellosen Regimes gestorben? Wir prüfen alle Optionen, werden das Beste tun, um unser Volk zu wirklich freien Wahlen zu führen. Heißt das Nein zu einer Militärintervention von Donald Trump?
Reducirlo.
Die Frage auf eine Militärintervention durch einen Präsidenten zu reduzieren, erscheint mir nicht korrekt. Wir sprechen von Entscheidungen von Venezolanern, die seit Jahren gekämpft haben, um Mehrheiten zu bilden, um politische Parteien zu haben, das Parlament zu erobern, das mir die Gelegenheit gibt, eine Präsidentschaft auszuüben, bis es freie Wahlen gibt. Wir sprechen von der Kraft, die nötig ist, um eine Diktatur zu besiegen. Und in diesem Sinne werden wir über alle Optionen sprechen. Sollte Deutschland, sollte die EU die Sanktionen verschärfen? Das sollten sie angesichts der Krise in Venezuela. Aber sie waren ja schon aktiver und sie haben reagiert. Da muss ich fair bleiben. Zum Beispiel Deutschland mit humanitärer Hilfe, mit Sanktionen und der Tatsache, dass die Bundesregierung unsere Verfassung respektiert und unsere Souveränität. Da ist viel passiert und ich glaube, ganz Europa könnte dem deutschen Beispiel folgen.
Dertag@deutschlandfunk.de. Sie kennen die E-Mail-Adresse wahrscheinlich schon. Dahin können Sie sich wenden, wenn Sie uns was mitzuteilen haben. Lob, Kritik, Anregungen, Wünsche. Ich bin Philipp May. Bis zum nächsten Mal und tschüss.